Hallo und herzlich willkommen zum Marketingbörse-Podcast live von der Digitalkonferenz Personalisierung und KI-Trends 2024. Heute diskutieren Christian Bachem, Managing Partner bei Markendienst Berlin, Live Schlüter, Performance Marketing Manager bei MobileZone, Dominic Johnson, CPO bei Fraud Zero und Markus Gaspari, Head of Performance Marketing bei Dentsu. Darüber, wie sich die Landschaft des digitalen Anzeigenbetrugs in den letzten Jahren verändert hat und welche proaktiven Maßnahmen Unternehmen ergreifen können, um ihr Werbebudget zu schützen. Viel Spaß beim Zuhören.
Wir wollen hier heute Tacheles sprechen. Und zwar wollen wir einsteigen, wie gerade anmoderiert, in das Thema digitaler Anzeigenbetrug, Ad Fraud, auch schön Neudeutsch. Und wir hatten ja auch in unserem schönen Titel nämlich eine Spurensicherung angekündigt, dass wir da dem Ganzen etwas auf den Zahn fühlen und auf die Spur kommen wollen. Und da sind ja auch schon gleich ein paar schöne Abkürzungen drin. MFA, IVT, das werden wir auflösen. Was WTF ist, da am besten vielleicht die eigenen Kinder fragen, das wissen die ganz genau. Und wir wollen hier heute genau dieses Thema mal klären. Das Ganze ist ein Thema, da kann man tatsächlich mindestens eintägiges Seminar zu halten. So viel Zeit haben wir nicht. Was wir aber haben, ist, wir haben eine tolle Runde zusammen. Die besteht nämlich aus im Grunde den relevanten Marktparteien, den Werbungtreibenden, die letztendlich mit ihrem Geld auch die Verantwortung tragen, dass dort Ad Fraud minimiert werden sollte. Das wäre zumindest schon mal eine Einschätzung. Wir haben Agenturvertreter und wir haben tatsächlich dann noch einen Lösungsanbieter. Und fangen wir mal an. Das ist zum einen auf der Seite der Werbungtreibenden, der Leif Schlüter. Er ist Leiter Performance Marketing bei der MobileZone. Wird gleich sicherlich noch kurz was zu sich und seiner Firma sagen. Wir haben Markus Gaspari von Dentsu, eines der größten internationalen Agenturnetworks, japanisch, mit hauptsächlich in Deutschland, sitzt in Frankfurt. Und er ist dort Head of Performance Marketing. Und wir haben hoffentlich jetzt auch den Dominik, der zuständig ist bei Fraud Zero für die Bekämpfung von Ad Fraud. Steigen wir doch mal kurz ein bei dir. Leif, sag doch mal ganz kurz was zu deiner Rolle und zu deinem Unternehmen, was vielleicht nicht alle kennen.
Sehr gerne. Vielen Dank für die Einleitung. Ich bin Leif, 33 inzwischen. Arbeite jetzt knapp 6 Jahre mit der MobileZone zusammen. Erst auf Agenturebene, inzwischen in-house. Die MobileZone ist einer der führenden Anbieter von Technologieprodukten und vor allem Mobile Services, also Handyverträge. Deswegen auch wahrscheinlich heute in der Runde dabei, weil das Thema Export für uns eine besondere Relevanz hat. Ich selber kümmere mich um die Aussteuerung aller Paid-Media-Maßnahmen, sei das über Google Ads, sei das über Facebook, sei das über TikTok und was wir noch alles für Kanäle haben. Und schaue da gemeinsam mit einem Team, dass wir unsere Marken Spar-Handy, Dein Handy, vielleicht ein bisschen geläufiger als die MobileZone vom Namen her, möglichst gut im Markt platzieren können und möglichst günstig Handyverträge an Mann oder Frau bringen.
Wunderbar, vielen Dank. Da wird schon deutlich, dass du wahrscheinlich tatsächlich dich tagtäglich mit dem Thema auseinandersetzt oder auseinandersetzen musst, weil das für euch sicherlich eine große Relevanz hat. Markus, bist du inzwischen mit Ton versorgt?
Ja, genau. Hallo zusammen.
Hallo, super.
Ja, ich arbeite bei Dentsu. Dentsu ist eine große Mediaagenturgruppe, wie schon genannt. Wir sind in Deutschland Größenordnung 1800 Mitarbeiter und ich bin mit meinem Team, ich sitze in Frankfurt, habe aber auch Kollegen in Hamburg und wir kümmern uns um Search, Social, E-Commerce und auch Programmatik. Das heißt, wir beraten da Unternehmen in der Mediaaussteuerung, in der Strategie und der Kampagnenumsetzung.
Wunderbar, damit bist du auch mit den gerade von dir genannten Kanälen, digitalen Kanälen, sozusagen der direkte Counterpart von Live, der sozusagen jetzt vielleicht nicht in diesem konkreten Fall bei euch einkauft, aber über eine Agentur im Zweifel die Dinge auch steuern würde, wie viele andere Werbungtreibende. Ich habe kurz auch schon den Dominik reinschauen sehen, der aber vielleicht auch noch mit einem kurzen kleinen technischen Problem kämpft, deswegen sage ich mal ganz kurz was zu mir. Christian Bachem, ich bin seit Mitte der 90er Jahre im digitalen Marketing aktiv und bin Geschäftsführer der Strategieberatung Markendienst in Berlin und kümmere mich da um vielfältigste Themen und Problemstellungen rund um klassisches, aber auch digitales Marketing. Und würde jetzt abgeben wollen nach München in der Hoffnung, dass der Dominik auch parat ist.
Mein Name ist Dominic Johnson. Ich arbeite bei Fraud Zero GmbH bei uns in München. Wir sind ein Fraud-Analyse-Anbieter. Bedeutet, dass wir alle Daten unserer Kunden analysieren, ob es Menschen oder automatisierte Signale sind, die zum Beispiel auf die Webseite kommen oder dann zum Beispiel sich die Anzeigen angucken. Und so können unsere Kunden ein besseres Marketingverständnis entwickeln zum einen, aber auch Maßnahmen treffen, um einfach erfolgreicher ihre Kampagnen durchzuführen. Und zu meiner Person, ich bin schon sehr lange in dem digitalen Umfeld unterwegs. 97 habe ich meine eigene Webseite aufgesetzt. Ich war bei den deutschen Streitkräften auch in der Signal Intelligence Abteilung tätig, also Fernmeldeaufklärung. Und freue mich riesig, jetzt bei dieser Runde dabei zu sein.
Wunderbar. Signal Intelligence einmal von den Streitkräften übertragen auf das Werbebusiness. Das ist, glaube ich, eine ganz gute Analogie. Wir bleiben einfach kurz direkt bei dir, Dominik. Ich weiß, das ist jetzt eine herausfordernde Frage, aber versuch doch mal vielleicht ganz kurz und knapp einzuordnen, welche Arten von Ad-Fraud es gibt. Weil das ist sicherlich sehr vielfältig und vielgestaltig, aber wenn du mal so die wesentlichen Formen von Ad-Fraud kurz erwähnst, damit das für das Publikum überhaupt einordnbar ist, mit was wir es da zu tun haben, im Sinne der quasi Feindaufklärung.
Okay. Na super, vielen Dank. Vielleicht für die Zuhörerinnen oder Zuschauerinnen und Zuschauer ein ganz einfaches Beispiel, weil ja auch bald das Oktoberfest vor der Tür steht. Stellt euch einfach mal vor, jemand bestellt sich eine Maß und die Maß sieht zwar fantastisch aus, aber zur Hälfte ist es mit Schaum gefüllt. Und man bestellt aber dann doch seinen Liter und man bekommt aber eigentlich 0,5 oder 0,6 Liter Bier. Der Rest ist alles mit hübsch aufgeschäumt, es passt alles perfekt. Und wenn ich die Überleitung zu Fraud beziehungsweise auch zu Bad Bots übergehen darf, dann ist das zum Beispiel, ihr kennt alle das Beispiel Sniper Bots. Die wurden programmiert einfach, um uns Menschen das Leben schwer zu machen, um an Konzertkarten ranzukommen, wie zum Beispiel Metallica, wenn man jetzt aus der Metal-Richtung her schaut, oder dann Taylor Swift. Die Swifties sind natürlich unhappy, sehen die ganzen Tickets an den Drittanbieter-Plattformen, weil einfach Bots die Anbieter leer kaufen. Die Möglichkeiten sind da. Aus den Social Media beziehungsweise Social Media Plattformen kennt ihr das, Fake Account Creations. Um jetzt mal nicht jetzt per se bei Facebook zu bleiben, sondern beziehungsweise Meta, kann man auch das LinkedIn-Beispiel nehmen. Es gibt Fälle, beziehungsweise letztes Jahr, wo über 500.000 Mitarbeiter von Apple beschäftigt waren und dann wurde der Fall so aufgedeckt und am nächsten Tag waren es nur noch 250.000. Scalper versuchen Ansatz, auch Content zu duplizieren, also sie scrapen Webseiten oder auch Apps, die werden repliziert, dort werden dann wieder Werbeanzeigen platziert, haben aber gar keinen Mehrwert zu den Menschen. IT-Abteilungen beschäftigen sich mit Credentials dafür. Das ist dann quasi alles eine Form, wo man einfach in die IT-Systeme einbrechen will. Und natürlich der ganze Bereich Ad-Fraud oder Advertising-Fraud, für die es weltweit überhaupt gar keine Gesetzgebung gibt. Und deswegen ist für Fraudster dieser Markt auch unglaublich spannend, weil sie im rechtsfreien Raum sich bewegen, weil es ist ja nicht verboten, automatisiert oder auch mehrfach auf eine Anzeige zu klicken. Und das macht natürlich oder stellt viele Unternehmerinnen und Unternehmer vor großen Herausforderungen, auch die Daten überhaupt richtig dann zuzuordnen oder zu verstehen, wenn man jetzt im Advertising-Fraud-Bereich bleibt.
Okay, damit hast du im Grunde schon, wenn ich es richtig verstanden habe, zwei wesentliche Arten von Ad-Fraud kurz skizziert. Also wir alle kennen ja noch aus Mitte der 90er Jahre, wir alle ist jetzt vielleicht übertrieben, die Älteren unter uns kennen das noch, die ersten Bots, die durchs Netz geflitzt sind, in dem Fall von Google, die tatsächlich Websites indiziert haben, zum Nutzen uns aller, dass wir über Google und auch andere Suchmaschinen fleißig suchen können. Jetzt gibt es aber eben auch Bots, die, hast du kurz angedeutet, Dominik, durchs Netz flitzen und auf Werbemittel, digitale Werbemittel klicken. Das ist dann so der sogenannte, eine Form des sogenannten IVT. IVT steht für Invalid Traffic, was heißen soll, okay, da gab es irgendwelche Klicks, von denen man ausgehen muss, dass sie nicht valide, dass sie nicht ehrlich, dass sie nicht von Menschen erzeugt wurden. Ich schmeiße nochmal kurz die andere Form rein, die du auch kurz skizziert hast, nämlich es gibt Pseudo-Websites, also Websites, die automatisch von, nicht von Menschen, sondern wieder von Maschinen erzeugt wurden, auf denen dann Werbeinventar platziert wird und diejenigen, die dort Werbeinventar kaufen wollen, oder die, ja, also die dort Anzeigen schalten, landen plötzlich auf Websites, die es eigentlich in dieser Form für Menschen gar nicht gibt, die nicht für Menschen gemacht sind, sondern für Bots. Und da sieht man schon, da gibt es so eine Art quasi Ökosystem, was da entsteht. Und da leite ich mal direkt weiter an Markus. Welche Rolle spielt das Thema AdFraud für euch als Agentur? Also zum einen sozusagen die Frage der Einschätzung, wie groß das Ganze ist, dann die Frage, wie man es erkennt und wie man sich beziehungsweise die Werbekunden davor auch schützen kann. Welche Rolle spielt das Thema bei euch im Alltag?
Also das Thema AdFraud spielt eine große Rolle. Zum Thema jetzt des Umfangs, da gibt es ja am Markt verschiedene Aussagen dazu. Da muss man immer genau schauen, von wem kommen die Aussagen zur Größe. Sind die vielleicht auch interessensgesteuert? Also sind die von einem Tool-Anbieter oder sind die von einem Ad-Verification-Anbieter im Allgemeinen? Von wem kommen die? Da gibt es verschiedene Daten. Also jetzt relativ aktuell noch sind die Daten von Juniper Research. Die sind im September letzten Jahres erschienen. Die gehen global von einem Volumen von 84 Milliarden US-Dollar an AdFraud aus. Das waren vor zwei oder drei Jahren haben die noch knapp 68 Milliarden Dollar prognostiziert, also ein großer Anstieg. Warum Juniper Research? Weil es eben Daten sind, die nicht von jemandem kommen, der jetzt augenscheinlich interessensgesteuert ist. Zum anderen, wenn man sich die Reports von denen anschaut, die gehen relativ stark in die Tiefe. Die zeigen auch, wie sie die Daten ermitteln. Das heißt, das ist relativ groß. Wenn man sich jetzt dagegen hält, wie groß ist der digitale Markt für Werbung, die digitale Werbung insgesamt, da gibt es natürlich auch verschiedene Anbieter. Oft werden die auch von Agenturgruppen wie unserer und Wettbewerbern von uns erhoben. Da gibt es auch verschiedene Aussagen, aber ungefähr 680 Milliarden US-Dollar wird geschätzt, ist der weltweite digitale Markt. Und eben Juniper geht eben von 84 Milliarden Dollar AdFraud aus. Das heißt.
Also das sollten wir uns kurz auf der Zunge zergehen lassen, um das nochmal zu betonen. Vielen Dank für die Einordnung. Das ist mehr als 10% des gesamten Werbemarktes weltweit. Einerseits und andererseits, wir hatten es ja gerade schon mit Landesverteidigung, das ist ja fast der Doppelbums, ja, wenn man es mal auf Deutschland bezieht und die Verteidigungsausgaben nach dem Einmarsch in die Ukraine. Also 84 Milliarden. Es gibt Schätzungen, die liegen drüber, aber ich finde es sehr gut, dass du Juniper genannt hast. Die arbeiten ja oft im Grunde der Netzwerkebene, also tieftechnisch drin, sind nicht interessenbelastet. Und wenn die schon auf so eine Zahl kommen, das ist ja absolut gigantisch. So, und jetzt nochmal zurück an dich, Markus. Jetzt habt ihr so ein gigantisches Thema. Wie versucht ihr damit umzugehen, damit klar zu werden?
Da gibt es verschiedene Ansätze. Also zum einen, und will das gar nicht so auch auf uns beziehen, sondern allgemein auch, also einmal ist natürlich, das haben wir jetzt auch schon gehört, ist das Thema Toolanbieter, was ja gängig ist im Markt, bei allen Marktteilnehmern hat sich eingespielt, sind die verschiedenen Ad-Verification-Anbieter. Ich werde jetzt hier auch ganz bewusst keine einzelnen Anbieter nennen, weil ich jetzt weder bestimmte Anbieter empfehlen möchte, noch Bashing gegenüber bestimmten Anbietern. Deswegen rede ich jetzt hier von der Gruppe der Ad-Verification-Anbieter. Und da ist es eben so, dass sich da verschiedene Anbieter etabliert haben, sowohl bei den Agenturen als auch Werbetreibenden, als auch bei den Plattformanbietern. Jetzt ist es nur eben so, dass in den letzten Jahren und gerade auch in den letzten Monaten gab es da eine ganze Menge Fragezeichen auch im System, ob diese Ad-Verification-Anbieter, ob die denn immer so einen guten Job machen, wie man vielleicht auf den ersten Blick glaubt. Das heißt, da gibt der ein oder andere Marktteilnehmer hat eben Zweifel, ob die so gut funktionieren, wie man glaubt. Warum gibt es da Zweifel? Zum einen wird eben vorgeworfen, es gibt immer wieder verschiedene Skandale, die in unterschiedlichen Abständen aufpoppen. Und dann ist es häufig so, dass diese Ad-Verification-Anbieter dann zeitverzögert dann darauf reagieren und Lösungen anbieten. Die Problematik oder was oft vorgeworfen wird, ist, wieso wird erst reagiert, wieso wird das Ganze nicht verhindert? Das ist ein Thema, das im Raum steht. Was auch im Raum steht, ist eben die Thematik, wie messen diese Anbieter? Da gibt es eben auch immer wieder Vorwürfe, dass die ja nicht den gesamten Traffic messen, sondern nur einen kleinen Teil. Das heißt, wenn die dann eben ermitteln, wir haben x% Fraud, basiert das häufig auf einer kleinen Grundgesamtheit. Das heißt, ja, es werden Ad-Verification-Anbieter eingesetzt. Man sollte sich aber aus meiner Sicht, wenn man auf Nummer sicher gehen möchte, eben nicht darauf verlassen, sondern auch andere Anbieter nutzen, die sich eben dezidiert um Themen kümmern wie Ad-Fraud oder auch MFA und andere. Das heißt, Ad-Verification im Allgemeinen, Tool-Anbieter im Speziellen. Bei der Mediaplanung selber, man sollte nicht den Fehler machen, sich auf Tool-Anbieter alleine zu verlassen. Man muss eben schauen, dass man auch Sachverstand, Expertise, aber auch gesunden Menschenverstand gelten lässt und eben bei der Mediaplanung sorgfältig vorgeht. Ein Thema sind ja häufig Targetlists oder auch Blocklists. Aus meiner Sicht sind Blocklists zwar ein Mittel, das Risiko zu reduzieren, aber eben nicht ausreichend. Das heißt, die Kunden, die eben da großen Wert drauf legen, und das tun wir eben auch, die arbeiten mit Targetlists. Das heißt, man wählt eben ganz gezielt aus welchen Kunden darf überhaupt der Traffic laufen, weil bei den Blocklists ist die Problematik, dass man immer hinterher rennt, weil es gibt pausenlos neue Anbieter und man kommt gar nicht hinterher. Und egal wie groß die Blocklist ist, man blockt immer nur einen kleinen Teil. Deswegen ist die Thematik Targetlist gerade im programmatischen Umfeld häufig dem vorzuziehen. Man hat aber auch einen Zielkonflikt, das muss man dazu sagen. Es gibt eben einen Zielkonflikt und wie oft im Leben hat Sicherheit ihren Preis. Und da stelle ich eben in der Praxis auch fest, es ist nicht jeder bereit, eben auch diesen Preis zu bezahlen. Na, das ist
super. Danke dafür, das sind super spannende Themen. Also zum einen hast du jetzt das quasi mehrfache Hase- und Igel-Spiel angesprochen, dass man der Entwicklung hinterherrennt. Also entweder indem man hier mit Blocklists arbeitet, die immer wieder aktualisiert, nachgebessert, ausgemerzt werden müssen, oder dass eben auch die Ad-Verification-Anbieter häufig nur nach Skandalen reagieren. Ich kann das insofern bestätigen, wir arbeiten seit 10 Jahren immer mal wieder mit unterschiedlichen Ad-Verification-Anbietern im Auftrag unserer Kunden von Werbungtreibenden zusammen. Und am Anfang war ich noch sozusagen beruhigt vor 10 Jahren, als es dann hieß IVT-Quote, also tatsächlich dieser Inverted Traffic, unter dem auch Bots fallen und Ad-Fraud fallen, liegt so in Deutschland oder das, was die gemessen hatten, so bei unter 2%. Da dachte ich noch, ja, ist vielleicht plausibel. Deutschland ist ein eher geordneter Markt. USA, der damals schon viel höhere Werte hatte angeblich oder tatsächlich, ist so ein bisschen Wild West. Wir haben halt in Deutschland nicht Wild West. Aber tatsächlich ist uns dann ziemlich schnell klar geworden, dass diese Zahlen wirklich nicht plausibel waren, weil, wie du gerade sagtest, Markus, dort nicht alles sauber abgegriffen, abgedeckt wird und man im Zweifel noch einen zusätzlichen Dienstleister braucht. Oder ganz wichtig, auf jeden Fall Zahlen selber plausibilisieren muss, das Hirn anschalten muss und einfach tiefer in die Zahlen reingucken muss. Ich schwenk mal rüber zu live, weil ihr als Werbungtreibende ja damit auch zu kämpfen habt. Und ich vermute, ich gehe jetzt mal wirklich mit einer Vermutung, das haben wir vorhin nicht abgesprochen, mal ein bisschen tiefer rein. Wir haben jetzt gesprochen über Ad-Fraud, der sich darauf bezieht, dass Werbemittel vielleicht von Bots angeklickt werden, häufig angeklickt werden und man dafür natürlich als Werbungtreibender zahlen muss. Es geht aber ja inzwischen sogar so weit, dass die Bots auf eure eigenen Websites kommen und im Grunde so tun, als seien sie Interessenten und im Zweifel sogar versuchen, bei euch einen Vertrag abzuschließen. Kannst du das mal schildern, wie sich das im Alltag für euch darstellt und wie ihr vielleicht dem Ganzen Herr werdet?
Ja, ist deine Vermutung grundsätzlich richtig, aber kann ich mal bestätigen, es ist leider so. So kam man dann dementsprechend auch auf das Thema. Wir haben uns im Handyvertrag-Geschäft mal so ein bisschen die Besonderheit, dass eine Bestellung bei uns keine Bestellung, also kein Verkauf an sich ist, sondern wir in der Regel noch eine Bonitätsprüfung dahinter haben und erst nach der Bonitätsprüfung, wenn diese positiv war, überhaupt Geld verdienen. Das heißt, alles, was bis zu dieser Bonitätsprüfung halt passiert und abgelehnt wird, sind für uns Kosten, wenn sie über den Geldbereich kommen, aber kein Umsatz. Das sind tatsächlich Bereiche, die sind in einem deutlich zweistelligen Prozentbereich, die wir da auf jeden Fall schon mal an Ablehnung haben. Und wir waren dann über die Jahre tatsächlich am Überlegen, wie kriegen wir es hin, dass wir diese Ablehnungsquote minimieren. Die werden wir nicht ganz auf Null bekommen, weil es einfach Personen gibt, die halt nicht liquide genug sind, aber schön und gut. Aber wir kamen dann nach und nach auf das Thema und dann auf den Regelung Dominik auf Road Zero, dass wir dann irgendwie festgestellt haben, es wollen nicht nur Menschen Handys kaufen, die dann dementsprechend halt abgelehnt werden, weil die Bonität nicht ausreichend ist, sondern es gibt dann halt auch Menschen über Bots, die versuchen, bei uns halt Geräte zu bekommen. In der Regel sind das dann, was kann man anhand der Freischaltquoten dann für sie nennen, auch ganz gut sehen. Teure Geräte wie dann iPhone 15 Pro Max in der Regel, wie die Ultra-Serie, vor allem beim Samsung Galaxy. Das kann man schon wirklich ganz gut sehen, dass insbesondere diese Leute oder Bots, also auch diese Geräte abgesehen haben. Und wir haben dann gemeinsam mit Short Zero durch die Nutzung des Tools ist zumindest geschafft, einen Teil des Bot-Traffics rauszufiltern, dass eben uns keine Kosten mehr entstehen oder nicht mehr in den großen Rahmenkosten entstehen durch Bots und durch den ganzen Fraud-Traffic. Und wir dann zumindest unsere Freistellquote langfristig jetzt in den letzten 2 Jahren nach oben steigern konnten. Die ist immer noch weit weg von null, leider die Abwägungsquote. Aber zumindest in einem Bereich, wo wir sagen können, das Tool von Short Zero jetzt in dem Beispiel bringt was. Und das, was die momentan machen, das, was wir an Bots und Fraud-Traffic überhaupt erstmal blocken und von unserer Website fernhalten, bringt uns liquide erstmal nach vorne.
Das heißt, ihr habt im Grunde dort an der Stelle ein doppeltes Risiko, wenn ich es richtig verstehe. Das eine Risiko ist, du hast gerade gesagt, dass insbesondere die teuren Endgeräte von Bots bestellt werden. Das ist ein Betrugsrisiko und das andere liegt dann wahrscheinlich wieder auf der Werbeseite, weil gerade, würde ich vermuten, für eine Bestellung ihr einen höheren, mehr Geld zahlen müsst, letztendlich auf Cost-per-Order-Basis oder Cost-per-Klick-Basis, Cost-per-qualifizierten Klick, als für anderen Traffic, den ihr euch einkauft, der aber schon vorher aus dem Funnel aussteigt. Ist das so, dass ihr da im Grunde natürlich auch durch eure Performance-Logik noch ein zusätzliches Risiko habt?
Genau, also tatsächlich sehen wir den iPhone 15 Pro Max Geräten als Beispiel die Cost per Order, also die Order an sich, die Bestellung extrem günstig aus, wenig überraschend, extrem hohe Conversion Rate, ja cool. Nach der Freischaltung dann entsprechen wir vom Sale, nicht mehr von der Order, ist der CPS dann, also Cost per Sale, extrem teuer, weil einfach die Freischaltung nicht funktioniert, weil einfach der Kunde oder der Bot nicht akzeptiert wurde. Und da haben wir es halt geschafft, diesen Regel vorzuschieben. Wir hatten auch in der Vergangenheit immer noch das Thema, damit werden wir kein iPhone 15 Pro Max mehr oder kein iPhone 14 Pro Max damals. Die Bots klicken sich das trotzdem so zurecht, dass sie das teure Gerät kaufen. Also selbst wenn sie über ein iPhone 14 einsteigen gekauft ist, iPhone 14 Pro, wenn sie über iPhone 15 einsteigen gekauft ist, iPhone 15 Pro. Das heißt, dieser relativ simple Gedanke, dann schalten wir keine Ads mehr für ein iPhone 15 Pro Max, funktioniert leider nicht, weil der Bot nicht unbedingt der dümmste ist und uns quasi mehr oder weniger simpel austricksen, das iPhone 15 Pro Max trotzdem zu kaufen.
Okay, das ist schon krass. Das heißt, so die Empfehlung, die man vielleicht als Berater geben würde, jetzt nicht in eurem Fall, aber generell, versucht doch möglichst nah an den Cost per Order ranzukommen und nicht für quasi die billigen und willfährigen Klicks zu zahlen, greift bei euch an der Stelle tatsächlich ins Leere, weil eben gerade der Cost per Order manipuliert wird durch Bots. Gebe ich mal kurz rüber an den unsichtbaren Dominik. Warum ist das so? Ich habe es ja kurz geschildert, Markus hat es, denke ich, bestätigt, dass die etablierten Ad-Verification-Anbieter, die sich jetzt nicht auf Ad-Fraud spezialisieren, sondern auf sowas wie Sichtbarkeit von Werbemitteln, Anzeigedauer von Werbemitteln, warum sind die nicht so gut da drin, Bots und andere Geschichten zu erkennen? Versucht das mal bitte nicht allzu technisch und nicht allzu kompliziert uns zu erläutern, aber was macht ihr anders als die anderen Anbieter?
Wir tippen nicht, um hier alle abzuholen. Es ist auch eine technologische Basis, die man dahinter setzt. Also wir haben natürlich klassische Checks, mit denen wir einfach überprüfen, um es nicht zu technisch werden zu lassen, passt die Auflösung zu dem Device. Das wird in der Zeit ein Silver-Check. Die komplizierteren Checks sind ja die Corona-Verhalten, das ist ja nicht mehr, ich sage das mal stupide, stringent von oben nach unten, wie wir sie eine Website destroyen, weil dann würden die relativ laut identifiziert werden können, sondern sie verwenden mittlerweile auch eine künstliche Intelligenz, die einen Menschen simuliert. Und unsere KI fährt natürlich in den Chat dagegen und sagt, ich kann die der Mauszeiger oder der Finger wirklich von Punkt A zum Punkt B so schnell gelangen, oder es wurde zweimal auf demselben Pixel ein Clip generiert. Das wäre für uns Menschen schon quasi ein Sechser im Lotto, wo so ein scharfer Bildendichter unterwegs wäre. Und zu deiner Frage, Sichtbarkeit ist ebenfalls nicht alles. Denn die Sichtbarkeit sagt ja eigentlich nur, die Ad wurde in einem sichtbaren Bereich gesehen, aber ob tatsächlich dann der User die Ad wahrgenommen hat, vielleicht wurde sie ja in diesen Sekunden wieder neu geladen, beziehungsweise wir sprechen hier auch von Ad-Tracking, also Tausende oder Millionen von Werbeanzeigen liegen übereinander. Das heißt, die werden auch in einem sichtbaren Bereich dargestellt. Die Aussage kriege ich, aber ich weiß nicht, bin ich da der Einzige, wird das gewesen? Da kommt man wieder in diese Diskussion zwischen Premium-Publishern und allen anderen Publishern, wenn man quasi so ans Werbenetzwerke hineinhorcht. Und der zweite Punkt, Werbetreibende sollten schon auch nachfragen, liefert die Technologie oder liest die Technologie wirklich die Daten selber aus? Weil solange ich das nicht selber messe, ist es alles nur eine Meinung. Und wenn ich mir eine Meinung bilden will, dann sage ich, wie kann das zum Beispiel sein, dass Wallet Gardens sagen, hier wird nach Ad-Fraud mitgemessen, aber keiner darf zum Beispiel bei den Wallet Gardens mitmessen. Also keiner kommt zum Beispiel in eine Video-Streaming-Plattform rein. Und wenn man sich dann die Vorgehensweise ein bisschen hinterfragt, oder wie Markus das schön auch gesagt hat, gesund Menschenverstand, dann wird einfach eine Liste an irgendeinen Zertifizierungsanbieter geschickt und dann heißt es, schaut mal da die Daten, ob ihr da Ad-Fraud findet. Dann kann man sich natürlich so vorstellen, dass ich selber als Anbieter jemanden schicke und ich überprüfe nur die Daten, die mir zugespielt werden, ohne dass ich selber mitgemessen habe, werden höchstwahrscheinlich auch deutlich besser aussehen, als das, wenn ich live mitmesse. Also in dem Bereich spricht man ja auch unter zwei unterschiedlichen Lösungen. Das eine ist eine On-Site-Tag, das heißt, alles, was auf die Webseite kommt, das kann man analysieren, weil man ja Dateninhaberin oder Inhaber ist. Im In-Ad-Bereich können wir einfach das mitmessen, bei den Plattformen, wo natürlich das möglich ist. Da muss man sich ordentlich fragen, warum manche Verbände zum Beispiel nicht sagen, man darf grundsätzlich immer, jeder darf was mitmessen. Und warum das bei manchen Plattformen dann dennoch nicht möglich ist. Und man kommt eben dann zu einer Meinung, aber nicht zu einer datenbasierten Analyse. Und deswegen, wir haben uns auch entschieden, hier zwei Produktstränge anzubieten. Einmal In-Ad, das liegt gut in dem Bereich des Werbetreibenden, aber On-Site, alles, was quasi der Werbetreibende oder das werbetreibende Unternehmen selber besitzt, da können wir natürlich vor Content ebenfalls mitmessen. Und vor Content ist auch so eine Thematik, weil viele Bots sind weg, bevor quasi überhaupt ein analytisches Tool geladen wird. Das heißt, ich sehe nicht mal, was auf meiner Webseite passiert. Jetzt ein großes Sternchen. Christian, ich bleibe nicht zu technisch. Außer man geht quasi zu seinen Lieblings-IT-Mitarbeitern und sagt, hey, kannst du mir die ganzen Log-Server-Files geben? Aber wer sich da durch die Billionen Zahlen durchklickt, ich glaube, der braucht mehr Ressourcen als einen einzelnen Arbeitsplatz. Das, da kommen wir eben ins Spiel, weil wir das quasi auch automatisiert anbieten und warum auch werbetreibende Unternehmen uns schätzen.
Ich glaube, das ist eine ganz wichtige Unterscheidung, die du wieder getroffen hast. Einerseits auf der Ebene der einen In-App oder App-Messung ist ja nicht immer eine In-App-Messung, dass es da eben zwei unterschiedliche Ansätze gibt. Einmal einen Verifikationsansatz, wo die Walled Gardens tatsächlich einem Ad-Verification-Anbieter Daten rüberreichen. Das heißt, der Ad-Verification-Anbieter hat keine technische Möglichkeit, selber zu messen, weil die Walled Gardens das aus politischen oder auch vielleicht anderen Gründen nicht zulassen. Und das andere, was du gerade gesagt hast, dass es eben noch die Messung auf der eigenen Website gibt, worauf ihr euch dann unter anderem auch spezialisiert habt. Das heißt, da ist eine gewisse Komplexität drin, die kann man noch viel tiefer greifen, wenn man dann schaut, wie Videos gemessen werden. Das ist beliebig komplex. Du hast glücklicherweise jetzt nicht so in die Tiefe gebracht. Was ich damit nur sagen will, ist, Werbungtreibende und andere Marktpartner sind natürlich gut beraten, sich damit auseinanderzusetzen, auch durchaus mit dem einen oder anderen technischen Aspekt, der eine Rolle spielt. Und du hast aber auch wieder angedeutet, offenbar gibt es auch dort ein Hase- und Igelrennen. Also ihr habt eine KI im Einsatz, um Muster zu erkennen. Andererseits werden eben auch Muster generiert und die werden möglichst menschlich generiert. Das heißt, da steht uns wahrscheinlich noch einiges ins Haus. Ich würde jetzt gerne nochmal auf ein Thema kommen, was wir noch nicht vertieft haben. Markus hat es vorhin aber kurz angedeutet. MFA, Made for Advertising. Das ist also dieses Thema, es gibt Websites da draußen, die gar nicht für menschlichen Traffic gemacht sind, sondern für Bot-Traffic. Kannst du das mal kurz skizzieren? Einerseits, wie es funktioniert und andererseits, welche Dimension das hat, Markus?
Wenn ihr das nächste Mal live bei unseren Experten-Roundtables mit dabei sein wollt, schaut mal auf digitalkonferenz.net vorbei. Dort findet ihr immer das Programm unserer aktuellen Digitalkonferenz.
Ja, also genau, MFA steht eben für Made for Advertising. Das ist ein Be Begriff, der jetzt gerade auch ja, im letzten halben, dreiviertel Jahr öfter verwendet wurde. Das Thema ist ja an sich nicht neu. Es wird nur öfter benutzt. Es wird auch oft im Kontext von Ad Fraud verwendet. Ist aus meiner Sicht nicht ganz richtig. Also ist auch aus werbetreibenden Sicht ist es auch sehr problematisch. Nur Ad Fraud geht dann meistens eben noch einen Schritt weiter im Ergebnis, egal ob Ad Fraud oder MFA, kann eben beides dazu führen, dass eben eingekaufte Werbeleistung nicht die Leistung erbringt, die man hofft. So MFA gab es bis vor einem halben Jahr noch gar keine richtige Definition. Es gab jetzt im September, Oktober letzten Jahres haben verschiedene US-Verbände jetzt sich mal die Mühe gemacht und haben gesagt, wir müssen das jetzt mal definieren und die haben eben definiert, die haben vier Kriterien genannt. Wann gilt denn eine Website als sogenannte Made-for-Advertising-Seite? Weil man könnte natürlich auch sagen, ja, jede Seite ist für Advertising gemacht, weil der Publisher möchte ja Geld verdienen. Aber in dem Kontext eben MFA mit einem negativen Beigeschmack. Und das sind ein Kriterium, was man definiert hat, ist eben die Ad-to-Content-Ratio, also das Verhältnis der Werbefläche zum Content, wenn das 30% Werbung sind oder mehr, dann ist das eben ein Kriterium für MFA. Ein weiteres Kriterium, was man gesagt hat, ist, wenn die Werbebanner besonders schnell refreshen. Also das ist ja auch ein beliebtes Mittel, dass man dann an einem Werbeplatz in schnellen Intervallen eben verschiedene Werbung ausliefert. Da ist eben definiert, ich habe jetzt den Wert nicht parat, wann was schnell ist. Dann ein weiteres Kriterium. Ob eine Website MFA ist oder nicht, ist eben, wie kommt die Webseite selber zum Traffic, auf der meine Werbung läuft? Und da ist es eben so, dass wenn diese MFA-Website vor allem ihren Traffic über Werbung selber generiert, also die Seite, die Werbung verkauft, generiert Traffic mit Werbung und wenn der eben überwiegend paid ist, dann spricht das auch für eine MFA-Seite. Man kann sich das so vorstellen, eine hochwertige journalistische Webseite. Da geht man eben intrinsisch hin. Man hat vielleicht Google-Traffic oder man gibt die URL direkt ein. Bei den minderwertigen Seiten, das sind eben die MFA-Seiten in der Regel, die kriegen regulär keinen Traffic, die müssen sich den einkaufen. Das heißt, das ist eben ein Kriterium. Und dann der Inhalt selber, da kann man natürlich trefflich drüber streiten. Da sagt man meistens, wenn das Inhalte sind, die entweder kopiert sind, wenn die sehr generisch sind oder wenn die out of date sind. Das ist auch das Kriterium, was es gerade so problematisch macht, jetzt eben durch den Siegeszug der generativen KIs. Da kann man eben quasi für Kostenblock fast null eben diesen Traffic generieren. Das sind die Kriterien für MFA und oft ist das eben ein Arbitrage-Geschäft. Das heißt, ein Webseitenbetreiber in diesem aus meiner Sicht Graubereich kauft eben Traffic ein. Zum Beispiel auch auf seriösen Webseiten, also sieht man auch immer wieder, auch auf Webseiten von seriösen Publishern, möchte auch keine Namen nennen, sind viele große, findet man dann zum Beispiel, aber nicht nur, dann Native Advertising, dort wird auf Klickbasis Traffic eingekauft, für günstiges Geld und dann wird eben geschaut, dass der Verkaufspreis höher ist als der Einkaufspreis und die Marge dazwischen, zwischen Einkaufspreiswerbung Verkaufspreis ist der Gewinn dieses Betreibers. Und wie können die den Verkaufspreis hochgestalten? Indem die eben, wir hatten das glaube ich vorhin, indem man Werbung übereinander legt, indem man Werbung sehr schnell reloadet oder auch Werbung, die Webseite vollklatscht mit Werbung oder eben Pixel-Stuffing macht, dass dann Werbung ein Pixel mal ein Pixel groß ist. Da gibt es ganz viele verschiedene Sachen. Und das Kernproblem ist eben der Werbetreibende, sieht in seinem Reporting dann eine bestimmte Menge an Ad-Impressions, zahlt dann häufig pro CPM und denkt dann eben, er hat Geld bekommen für seine Werbung, hat aber eben eine Werbeleistung bekommen für sein Geld, hat die aber eben nicht oder in minderer Qualität. Das ist so die Problematik von MFA und aus meiner Sicht sind das zwei Seiten einer Medaille, MFA und Ad-Fraud, weil ja, jemand, der MFA-Seiten betreibt, hochskaliert, da ist man, das muss nicht gleich kriminell sein, aber ist es zumindest fragwürdig. Aber der Weg, dass es kriminell ist, ist dann auch nur kurz. Das heißt, ja, deswegen zwei Seiten einer Medaille, das ist dann nicht weit. Deswegen ist aus meiner Sicht MFA in vielen Fällen so der kleine Bruder vom Edford, wenn man das so möchte. Aber im Hinblick auf den Schaden, da kursieren auch verschiedene Beträge. Ich habe die jetzt nicht parat, aber die sind ähnlich gewaltig auch wie im Bereich Edford.
Dieses Arbitragegeschäft, das du gerade schön beschrieben hast, das ist auch tatsächlich nichts Neues. Ich kann mich erinnern, dass vor, ich glaube, das sind fast 20 Jahre her, gab es hier einen großen Publisher in Berlin, der Google-Suchanzeigen auf seltenen Keywords geschaltet hat, noch und nöcher, um den Traffic auf die eigene Website hochzupushen, insbesondere die Visits, um dann in der IVW-Rangliste ganz nach oben zu kommen, um dann wieder höhere Werbepreise, also Werbeinventarpreise verlangen zu können und natürlich auch in den Verkaufsgesprächen sich rühmen zu können, dass sie in der Rangliste ganz oben sind. Sie waren es tatsächlich dann auch für mehrere Monate, die kamen von Platz 12 sind so hochgeschlossen, das war tatsächlich so ein Arbitrage-Thema. Und das ist natürlich, wie du schon gesagt hast, das ist jetzt sicherlich ein Thema, was auch durch generative KI nochmal explodiert ist oder weiter explodieren wird.
Und kurz zu dir, Live, an dieser Stelle. Ja. Ja, den Traffic-Kauf, was man auch vermehrt sieht, ist auch, dass dieser Traffic zum Beispiel auch auf Social-Plattformen eingekauft wird. Das heißt, die MFA-Schaltseiten schalten selber bei den diversen sozialen Plattformen Werbung und leiten dann einfach auch auf Zwischenseiten, die Keyword-optimiert sind. Also die kriegen also über SEO-Traffic, über Paid-Social-Traffic und das einzige Ziel dieser Seiten ist entweder direkt auf der Landingpage dann eben via Arbitrage-Geschäft Werbung zu verkaufen oder als Zwischenschritt, manchmal sind die auch als Zwischenschritt geschaltet und leiten dann erst auf die eigentliche MFA-Seite weiter.
Ja, ich glaube, wir machen gerade sehr vielen Zuhörern und Zuhörerinnen richtig Spaß auf noch mehr digitale Werbung, wenn man sich das so anhört. Klingt ziemlich finster, aber es ist halt so. Deswegen ist es gut, darüber zu sprechen. Und das wäre jetzt auch genau meine Frage an dich live. Ihr habt euch entschieden, gegen diese Risiken, die dort bestehen, also gegen Risiko von Bonität habt ihr Kreditreform und Schufa, gegen Risiko von Betrug habt ihr jetzt Fraud Zero am Start. Ihr habt euch entschieden, dort aktiv zu werden. Weiß nicht, wie hart das intern war, im Sinne von zur Geschäftsführung zu gehen und sagen, oh, wir haben ein Problem, weil im Zweifel sagt die Geschäftsführung, ey, sorry, du bist der Experte, du musst das in den Griff kriegen, streng dich mal an, ja, dafür haben wir dich. Vielleicht war es aber auch ganz easy, weil die Geschäftsführung das sofort verstanden hat, weil es nah am Kerngeschäft ist. Deswegen frage ich mal so ein bisschen hypothetisch, denk dich mal in andere große Werbungtrends rein. Warum, glaubst du, wird dieses Thema kaum thematisiert? Warum wird das eigentlich eher totgeschwiegen? Also wenn man auf große Kongresse geht, große Marketingkongresse, das steht bisher so gut wie nie auf der Agenda. Was glaubst du, woran liegt das?
Ich glaube, weil das Thema von relevanten Personen, die es wie nach vorne treiben wollen, noch nicht so unbedingt primär behandelt wird. Wenn man sich jetzt die Publisher anguckt, wie Google, wie auch Facebook oder wie auch immer, die haben kein Interesse daran, würde ich behaupten, weil die natürlich immer noch mehr Umsatz machen. Wenn der ganze Bot Traffic wegfällt, machen die auch weniger Umsatz. Deswegen, glaube ich, versuchen die das einfach durch Stillschweige so hinzunehmen. Und dann gibt es natürlich dann die Advertiser wie uns, die das Thema irgendwie nach vorne bringen müssen. Oder auch Agenturen, die das nach vorne bringen müssen. Oder dann auch Tools entwickelt werden müssen, die das Thema nach vorne bringen müssen, dass man sich quasi gegen diese Ausbeutung, nenne ich es mal, wirklich wert. Weil am Ende ist es so, das sind Kriminelle unterwegs, die wirklich Geld einsacken. Und das haben wir schon gehört, das ist nicht unbedingt wenig Geld. Und dann brauchst du halt Personen, Leute, Unternehmen, Agenturen, die da wirklich mal ausmocken, sich groß machen. Und daraus ging Unternehmen. Google sagt, Bot Traffic wird ausgeführt und am Ende hat man auf einer Rechnung von 500.000 Euro eine Gutschrift von 17,13 Euro, weil da irgendwie der Bot Traffic dann irgendwie erkannt wurde. Aber wenn man sich so ein bisschen die Zahlen anguckt und die Verhältnisse anguckt, dann stehen ja diese 17,13 Euro nicht im Verhältnis zu den 500.000 Euro, die man da wirklich ausgegeben hat, weil der Anteil am Bot Traffic deutlich höher ist. Und deswegen glaube ich, dass wirklich da was passieren muss, dass aber halt von denen ausgehen muss, die da wirklich Interesse dran haben. Und das sind an den ersten Jahren die Advertiser und oder Agenturen.
Dann spiele ich mal den Ball zurück an dich, Markus. Du bist ja hier in der Runde dabei, was mich sehr freut. Du hast jetzt auch sehr offen über die Dimensionen und über die Komplexität des Themas gesprochen. Wie siehst du das insgesamt in der Media-Agentur-Welt? Müsste da insgesamt auch noch deutlicher darüber gesprochen werden? Gibt es vielleicht sogar Initiativen, die wir nicht kennen, wo ihr auch mit Wettbewerbern irgendwie am Start seid? Gib uns doch da mal einen Einblick.
Ja, also grundsätzlich will das gar nicht auf die Media-Agenturen einschränken, sondern der komplette digitale Markt insgesamt, da, und das ist jetzt mein subjektiver Eindruck, ist es häufig so bei Marktteilnehmern, dass tatsächlich nicht gerne über das Thema geredet wird. Das ist dann ähnlich beliebt, wie sich mit dem eigenen Tod auseinanderzusetzen. Niemand redet gern über den eigenen Tod, das verschiebt, verdrängt man. Ja. Und ähnlich ist das aus meiner subjektiven Sicht auch bei dem Thema, weil eben, wir hatten jetzt, wie gesagt, ich will keine einzelnen Anbieter nennen, aber ich nenne die jetzt mal Plattformanbieter und verschiedene. Wer auch immer dort eine Initiative starten würde, hätte für denjenigen zur Folge, dass man, dass der ein oder andere, der tief im Thema ist, würde das gutheißen. Viele andere, die vielleicht nicht so tief im Thema sind, bringen dann diese Problematik mit dem Anbieter, der eben vorbrecht, das Thema zu lösen, in Verbindung. Also quasi, um unserem Sprech zu bleiben, die attribuieren dieses Thema demjenigen, der versucht damit an die Öffentlichkeit zu gehen. Und es ist, ich glaube, es ist interessensgesteuert dann auch. Und zum anderen ist es auch ist auch eine gewisse Unkenntnis da. Und dann ist es aber auch so, viele in der Branche haben es aus meiner Sicht auch zu einfach gemacht, weil es gibt beispielsweise die Ad-Verification-Anbieter, die sagen den Agenturen, den Publishern und den Plattformen, alles ist gut. Wir haben hier einen Traffic, einen problematischen von kleiner 1%. Man dann ja, und alles ist gut. Das ist dann quasi wie ein TÜV oder ein DEKRA-Siegel. Und das ist dann natürlich bequem für alle Marktteilnehmer, dann zu sagen, ja, dann ist doch gut. Das Thema ist hier gar nicht so groß, dass ich mich drum kümmern muss. Das ist das eine. Und das andere ist eben aus meiner Sicht, was wir die letzten Jahre eben auch gesehen haben jetzt. Und da bin ich auch selbstkritisch, auch im Performance-Marketing, im Allgemeinen, also viele, wir haben eine ganze Generation von Marketern, glaube ich, die dazu erzogen sind, eben auf die CPMs, auf die CPCs zu schauen oder die Click-Through-Rates, obwohl ja bekannt ist auch im Hinblick bei Werbewirkung, dass da ja kaum oder geringe Korrelation ist zwischen Click-Through-Rate und der Werbewirkung, ist bekannt. Trotzdem eben, wenn man dann eben ein fancy Dashboard sieht, was schön layoutet ist, und das sieht dann aus wie die absolute Wahrheit. Das wird zu wenig selten kritisch hinterfragt. Deswegen müssen da eben Zahlen, CPMs stärker hinterfragt werden. Also was wir bei uns machen, natürlich schauen wir immer. Und wenn wir irgendwo bei irgendwelchen Publishern oder Plattformen Ausreißer sehen und sehen, da ist der CPM besonders niedrig oder die Click-Through-Rate besonders hoch oder der CPC besonders gut oder CPO, dann könnte man sich freuen, das einfach hinnehmen. Aber wir jetzt bei uns, wir schauen dann eben sehr genau, gibt es da eine Problematik? Und deswegen ist da meine Aufforderung, dass wir auch tatsächlich wegkommen von dieser, wir schauen nur auf den Preis. Vielleicht der letzte Punkt, das ist eine Parallele, die ich immer ganz gerne ziehe, wenn wir an diverse Fleischskandale denken. Also wenn wir jetzt eine Umfrage machen würden auf der Straße und würden fragen, ist dir wichtig, dass das Biofleisch ist, dass die Tiere gut gehalten werden, dann werden 99,9% sagen unisono ja. Das sind aber genau, davon ist dann ein nicht kleiner Teil, der dann anschließend vielleicht in den Discounter geht und das günstigste Fleisch kauft, wohl wissend, dass die Wahrscheinlichkeit dann vielleicht höher ist, dass das dann eben doch nicht die Qualität hat. Da stelle ich immer wieder fest, dass bei solchen Diskussionen, auch wie wir sie hier führen und der Marketingpraxis, dass da einfach eine Diskrepanz ist, dass also nicht immer, es gibt ja diesen Spruch, put your money where your mouth ist, und dass das nicht immer passiert. Ja, da ist also ein Widerspruch, also wie beim Fleischkonsum auch.
Ja, also da steckt jetzt viel drin. Also um dich jetzt mal zu paraphrasieren, sozusagen paraphrasieren, an der digitalen Werbefleischtheke wird dann im Zweifel doch zum Gammelfleisch gegriffen, weil es schön billig ist. Dann sagst du, es gibt im Grunde eine falsch verstandene Performance-Kultur im Sinne von Dashboards geben eine Illusion von Transparenz und auch eine Illusion von Kontrolle. Und wenn man nicht genau hinschaut und der Wille genau hinzuschauen, ist vielleicht nicht so ausgeprägt, weil du ja auch gesagt hast, im Grunde.
Man muss es einfach kritisch hinterfragen, ne? Man muss es nicht, genau. Darf eben nicht als gegeben nehmen. Das ist der Punkt.
Ja, aber da fängt aus meiner Sicht, so habe ich das Problem an, so habe ich das zumindest erlebt, wenn man kritisch hinterfragt, du hast es ja genannt, Attribution, Probleme attribuieren, dann ist man im Zweifel ja ein Nestbeschmutzer, entweder in der eigenen Agentur oder gegenüber dem Kunden oder in der ganzen Branche. Also ne, man gewinnt ja nicht unbedingt dadurch, dass man kritisch hinterfragt. Nach dem Motto, ja, also Dinge in Zweifel zu stellen, erfordert ja einen gewissen Mut, gewisses Rückgrat. Deswegen würde ich die Diskussion jetzt nochmal, bevor wir es dann auch vielleicht für Fragen öffnen, nochmal insofern vergrößern und erweitern. Wir haben jetzt festgestellt, roundabout, ich glaube, es sind dann 12%, vielleicht sagen wir zwischen 10% und 15% weltweit des digitalen Werbevolumens geht wahrscheinlich in Richtung Ad Fraud. Und Live hat es ganz klar genannt, das sind Kriminelle. Ja, du hast Markus auch darauf hingewiesen. Es gibt dann auch keine Gesetzgebung, die das in irgendeiner Form greift. Es gab mal vor x Jahren eine schöne Analyse, die sagte, naja, nichts ist so super wie Werbebetrug, digitaler Werbebetrug, weil es ist sehr einfach umzusetzen. Und die Chance, erwischt zu werden, beziehungsweise die Konsequenz daraus im Sinne von Strafbarkeit, ist sehr gering. Das heißt, das macht sehr attraktiv. Wir haben aber insofern ein Problem, weil ja der digitale Werbemarkt immer weiter wächst und der natürlich klassischen Medien Geld entzieht. Und das heißt, letztendlich wird Geld indirekt umgeleitet von klassischen Medien, die demokratiefördernd und demokratiestützend sind, die wir alle benötigen, in kriminelle Ringe hinein. Ja, so, das ist ja nichts, was wir wollen, was wir uns so ausmalen können. Und da würde ich vielleicht jetzt abschließend nochmal so eine Runde aufmachen nach dem Motto, seht ihr eine Lösung, jetzt fernab auch von unmittelbaren technischen Lösungen, auch nochmal mit dem Blick auf die Herausforderungen, die durch künstliche Intelligenz jetzt schon bestehen und vielleicht auch größer werden, gebe ich mal als erstes die Frage an Dominik.
Ja, vielen Dank dafür. Ich würde gerne noch Markus auch zur Seite springen. Derjenige, der sich wirklich auch in der Datengemengenlage orientiert, wird am Ende immer der Gewinner oder Gewinnerin sein. Markus hat ja auch anfangs von Inclusions oder Exclusions-Listen gesprochen, mit denen man gearbeitet. An alle, die heute uns zuhören, und vielen Dank für eure Zeit, weil unser Leben ist wirklich sehr, sehr kurz im Vergleich, wie lange unser Planet schon besteht. Selbst wenn ihr mit Inclusion-Listen arbeitet, vor ein paar Wochen, aber jetzt schon 2 Monate her, wir hatten auch bei Forbes einen Fall. Da hat irgendjemand im Hintergrund von Forbes eine Subdomain aufgemacht und dort wurden eigentlich die Anzeigen nur Made for Advertising oder Made for AdWord geladen. Da spreche ich, glaube ich, den Markus aus der Seele, wo man dann sagt, okay, das ist ja ein Premium-Publisher und das ist doch alles super, wenn Forbes.com auf meiner Einkaufsliste dann drauf ist, um vielleicht die Marke oder das Produkt zu stärken. In dem Fall ist es nicht so, weil die Technologie mittlerweile so vernetzt ist, dass man schon bitte auf die eigenen Daten gucken sollte, unabhängig von technologischen Lösungen etc. pp. Und der zweite Punkt, in dieser Konstellation, weil du auch das Globale angesprochen hast, Christian, es ist ja, selbst wenn jemand sagt, ich möchte auf bestimmten Webseiten nicht gelauncht werden mit meinen Werbeanzeigen, werden sie trotzdem ausgespielt, weil einfach die Webseiten entweder reproduziert worden sind oder eben dahinter Subdomains hängen. Und man hat so ein Gefühl der Hilflosigkeit, aber ich kann euch dazu sagen, dadurch, dass die Technologie sich immer weiterentwickelt, weil solche Anbieter wie wir wären noch vor 20 Jahren undenkbar, weil man dann höchstwahrscheinlich einen Serverstandort von der Größe von München bräuchte, um die Daten zu analysieren, werden dann auch immer raffinierter und tauscht sich auch gerne in allen möglichen Formen aus. Also meine geschätzte Kollegin Julia Fleischer und die Jana Klarforst, die waren auf der Ads & Connect letzte Woche in Berlin. Auch einer unserer Kunden ist ein Publisher. Der sagt, hey, ich will auch meine Daten selber verstehen. Und da hat der CEO von Better.com einen Case präsentiert. Er spricht auch mit solchen Premium-Publishern, selbst wenn die CPMs vielleicht höher sind, aber die bringen euch letztendlich dann auch mehr validen Menschen-Traffic auf die Webseite, weil letztendlich die Güter werden ja trotzdem von Menschen gekauft und nicht von irgendwelchen Bots, außer es ist die heiße Ware wie die PlayStation 5 hier in der Pandemie, die dann auch wieder gekauft worden ist von Bots, damit sie dann einfach 300 € Aufschlag auf das Gerät machen konnten. Und Christian, um diesen Zusammenhang, bevor wir in die Fragerunde auch gehen, Leif hat zum Beispiel auch gesagt, hey, meine On-Site-Traffic verstehe ich jetzt quasi im Großen und Ganzen, ich wende mich mit dem Thema In-Ad, wo ich quasi mein Inventar ja aus der Hand gebe und selbst da hat er in der kürzesten Zeit sehr viel Fraud minimieren können. Und das bedeutet wiederum mehr Werbebudget für Menschen zur Verfügung zu stellen, damit die Marke weiter gestärkt wird. Und ich lade quasi alle ein, sorry, dass ich wirklich als ein schwarzes Podcast denn dargestellt werde. Vernetzt euch gerne mit Christian, mit Leish, mit Markus und mir auf LinkedIn. Geht in den Dialog, weil nur durch den Austausch wird man sich ja gegenseitig stärken können.
Genau, ich habe jetzt im Grunde zwei Sachen rausgehört. Eins ist davon für mich wenig überraschend. Also als Lösungsanbieter, technischer Lösungsanbieter, seid ihr sehr optimistisch, was genau diese technischen Lösungsmöglichkeiten angeht, auch was die Zukunft angeht. Da spricht ja sicherlich auch einiges dafür, was Serverkapazitäten angesprochen, die heute natürlich deutlich geringer sind als früher, weil die Leistungsfähigkeiten größer geworden sind. Das andere ist Aufklärungsarbeit, habe ich im Grunde auch daraus gehört, sich umzuhören, mit anderen zu sprechen, ins Gespräch zu kommen, gegenseitig von Erfahrungen zu sammeln. Da wäre jetzt für mich nochmal die Frage auch an Leif und auch an Markus, mit vielleicht dann bitte um eine kurze Antwort, damit wir noch eine Gelegenheit für ja vielleicht zwei, drei Fragen haben. Braucht es da nicht eine größere Initiative? Braucht es da nicht irgendwelche, keine Ahnung, Arbeitskreise? Klingt jetzt schon wieder sehr deutsch, aber gäbe es da nicht eine Möglichkeit, da ein bisschen mehr zu machen? Wie seht ihr das? Leif, Markus, irgendwelche Aufklärungsinitiativen für die Performance-Marketer da draußen, jenseits des Webinars.
Ich hatte zwischenzeitlich kurz den Gedanken, als Markus eben gesprochen hatte, aber ich wollte so eine Allianz, die sich irgendwie zusammentut und quasi so ein bisschen das Kontraprodukt da irgendwie liefert. Finde aber halt, also wenn man all das wirklich macht und auch wirklich auf Fachveranstaltungen geht und sich da als Vortragende dann quasi bewirbt oder versucht, das Thema aufzuwühlen, dann hat das schon eine Wirkung. Wir haben jetzt hier ein paar Leute drin, die nehmen uns auf jeden Fall schon mal mit. Und wissen, dass da irgendwas im Hintergrund nicht so ganz großer läuft. Und wenn die das weitererzählen, ist es besser, dass dann quasi dementsprechend Freunde und Familie auch Bescheid wissen. Und je größer wir das Thema einfach machen, desto besser. Und dann ist es halt wichtig, glaube ich, dass wir uns nicht nur hinstellen und sagen, ja, habe ich von gehört und nehme ich so hin, weil Klickrate von 3% ist irgendwie cooler als 0,5%. Wenn man aber weiß, wer da ist geklickt, dass man halt diese Zeile da fragt und dann halt versucht, wirklich das Thema einfach ja, so groß zu machen, dass man am Ende, und dann werden wahrscheinlich die Tool-Anbieter sein, davon profitieren, dass man versucht hat, diesen Fraud-Traffic und diesen ganzen Fraud-Anteil wirklich beiseite zu stoßen.
Okay, im Grunde sagst du Hirn einschalten, beziehungsweise das hat Markus ja mehrmals gesagt, du sagst Hintern hochkriegen. Also die beiden Dinge sollte man tun. Ja. Okay, Markus, noch eine Ergänzung?
Ja, ganz schnell. Also genau solche Veranstaltungen wie hier, dass wir drüber reden, ne? Also verschiedene Roundtable, Konferenzen, Presse, das kann man machen. Klar, Verbandsarbeit und Initiativen kann man machen. Wird wahrscheinlich dazu führen, das haben wir ja auch in ganz anderen Themen gesehen, dass sich dann die großen Plattformbetreiber dann eben nicht anschließen. Dann reden wir also hier rein deutsch über Werbewirkung und Forschung, aber die großen Anbieter halten sich einfach raus. Das heißt, das wird nicht so viele bringen. Ja, klar, Tools sollte man einsetzen. Also jeder hat auf jedem Computer ein Antiviren-Tool und so sollte man eben auch über das Thema nachdenken. Wichtig ist aber halt nicht auf die Tools verlassen. Also auf keinen Fall, das ist der Fehler, der in der Vergangenheit so oft gemacht wurde, Tool an, Hirn aus, das ist ein Fehler. Ja. Deswegen da auch drüber nachdenken. Letzter Punkt, Thema Inclusion List, Target List und Blocklist, ja, mir ist klar, das alleine schützt nicht, wegen so Themen wie Dark Pooling oder Domain Spoofing, aber zumindest, es sind halt verschiedene Bauteile. Nachdenken, kritisch Fragen stellen, Inclusion List, also sind verschiedene Themen, mit denen man die Wahrscheinlichkeit eines Problems reduzieren kann, aber ganz auf Null wird man es nicht kriegen.
Vielen Dank. Dann gebe ich noch für die verbleibenden 3 Minuten ab nach Waaghäusel mit der Frage, ob es Fragen gibt. Oder vielleicht eine, die wir hier in der Runde noch diskutieren können, bevor dann das nächste Panel an den Start geht.
Ja, wir haben noch eine Frage. Und zwar, was tun, wenn der Umgang von IP-Blocklisten bei Google Ads nicht mehr ausreicht? Trotz maximal 500 IPs und Zielgruppenausschluss mit ClickSee sehen wir keinen Abbruch von ClickFraud. Habt ihr Tipps?
Die gebe ich doch mal direkt an Dominik, die Frage. Die klingt für mich ziemlich expertisig. Das heißt,
für die ganze Audience, hier wurde jetzt quasi die Google-API-Schnittstelle, die auf 500 Calls begrenzt ist, angesprochen, um das quasi weiter zu, ich sag mal, auszubauen. Dann sprechen wir über Data Layer Events. Das ist dann nichts anderes, wo man dann eine Negative Audience, zwar nicht so, so schnell wie eine API rüberschiebt, aber genau das kann man über ein Data Layer Event kann man das dann als Negative Audience zum Beispiel in den Google Account reinschieben. Jetzt weiß ich, dass die Audience sehr viel in PMax getrieben worden ist seitens Google, weil alles automatisiert werden soll. Auch bei PMax könnt ihr mittlerweile, also schon bei uns schon seit 1,5, 2 Jahren über Value-Regeln arbeiten, wo man dann einfach bestimmten Clustern weniger Werbebudgets zur Verfügung stellt. Und jetzt sieht ihr auch, dass der Marktdruck ja größer ist, Gott sei Dank durch Mediaagentur, durch Werbetreibenden, wo PMax sich auch geöffnet hat, Placements auszuschließen, weil man dann ja gegenseitig sich kannibalisiert in manchen Kampagnen, wo man dann natürlich auch die Placements auslöst betreiben kann. Ich hoffe, ich konnte die Frage beantworten und wenn nicht, gerne mir eine LinkedIn-Nachricht schicken oder mich über den Veranstalter kontaktieren.
Für mich klang das gut, die Antwort, auch wenn sie vielleicht wie schon andere sehr spezifisch ist, aber das zeigt ja, wie komplex das Thema ist und wie tief man da im Zweifel auch reingehen muss. Wir sind am Ende der Zeit. Ich möchte mich ganz herzlich bedanken für eure offenen Worte, insbesondere bei dir, Markus, für die Einschätzung der Dramatik, vor der wir hier stehen, der Größe des Problems, aber auch der Lösungsansätze. Danke für die Offenheit bei dir, Leif, mit dem Hinweis, wie ihr da umgegangen seid. Ich denke, das dürfte einigen die Augen geöffnet haben, wo Probleme liegen, Stichwort CPO und von Bots getriebene Bestellungen und was da so alles passiert. Danke an dich, Dominik, für die Darstellung der technischen Möglichkeiten.
Das war der Marketingbörse-Podcast mit einem Mitschnitt der Digitalkonferenz Personalisierung und KI-Trends vom Juni 2024. Es diskutierten Christian Bachem, Managing Partner beim Markendienst Berlin, Leif Schlüter, Performance Marketing Manager bei MobileZone, Dominik Johnson, CPO bei FraudZero und Markus Gaspari, Head of Performance Marketing bei Dentsu. Danke fürs Zuhören und gerne das nächste Mal live bei digitalkonferenz.net.